Willkommen zu Fufu Stories. Heute schauen wir uns mal wieder Pro Revenge an. Also da, wo die Rache am süßesten ist. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Geschichten haltet. Die erste Rache heißt, mein Boss hat versucht, mit meiner Verlobten zu schlafen. Das ist vor einigen Jahren passiert. Mein Chef, der ein extremes Typ-A-Verhalten hat, fand irgendwann heraus, dass ich mit einer Angestellten aus einem anderen Büro zusammen bin. Typ-A-Verhalten, ich lese es mal kurz vor. Dieses Verhaltensmuster zeichnet sich durch eine hohe Leistungs- bzw. Wettbewerbsorientierung, beruflichen Ehrgeiz, verstärktes Konkurrenzverhalten, ungeduldig, ständige Kontrollambition und einem erhöhten Muskeltonus aus. Personen mit Typ-A-Verhalten haben zudem häufig ein labiles Selbstwerterleben. Jetzt wissen wir alle, was es genau ist, und jetzt können wir weiter. Er war die Art von Person, die am liebsten alles kontrolliert und sich zum Spaß mit anderen Leuten anlegt. Außerdem war er auch mit einer anderen Angestellten verheiratet. Es sollte aber keine Überraschung sein, wenn ich sage, dass er sehr untreu war. Und er hatte ein Hobby: Fotografie. Er machte gerne Fotos von sich und seinen Errungenschaften mit anderen Frauen, um auf der Arbeit damit anzugeben. Nun, als er das nächste Mal in dem Büro meiner Freundin war, versuchte er sie dazu zu bringen, mit ihm zu schlafen. Als sie ihn dann abwies, erfand er ein paar Lügen und ließ sie feuern. Ich würde gerne wissen, was für Lügen. Es hat lange gedauert, aber ich war geduldig. Ich wusste, dass er die ganzen Fotos irgendwo in seinem Büro aufbewahrte. Er konnte ja nicht riskieren, dass seine Frau zu Hause darüber stolpern könnte. Eines Samstags machte ich Überstunden und als die Putzfrau kam, bat ich sie, sein Büro für mich aufzuschließen. Ich ging herein und tat so, als würde ich ein paar Zeichnungen für die Arbeit ausmessen. Die Putzfrau bat mich nur darum, die Tür zu schließen, wenn ich fertig bin. Als sie weg war, ging ich sofort zu seinem Schreibtisch und durchwühlte ihn. Und ich konnte es kaum glauben. Ich fand tatsächlich einen Stapel Fotos, der etwa 10 Zentimeter hoch war, und nahm alle mit. Danach wartete ich, bis mein Boss wieder auf einer Geschäftsreise war. Als er es endlich war, fuhr ich während einer Mittagspause in die Stadt, in der er und seine Frau lebten, ging zum nächstgelegenen Postamt und schickte ein paar der Bilder an seine Frau, ohne Absenderadresse. Ich hatte ein Dutzend Bilder von ihm, auf denen er mit 4 verschiedenen Frauen schläft. Auf allen Bildern zeigte er sein Gesicht und die Frauen hatten alle dunkle oder rote Haare. Seine Frau ist aber eine Blondine. Um den Rest kurz zu fassen, sie ließ sich von ihm scheiden und ihr Anwalt nahm ihn ordentlich in die Mangel. Meine Freundin ist mittlerweile meine Frau und wir sind nicht mehr sauer. Was ist das eigentlich für ein Typ? Oh, du willst nicht mit mir schlafen? Ja, okay, dann sorge ich dafür, dass du gekündigt wirst. Der hat ja gar kein Selbstbewusstsein. Das ist einfach nur, schau mal, ich kann alles machen. Und ja, ich glaube, das wurde dann teuer. Vor allem je nachdem, wie der Heiratsvertrag aussieht. Und dadurch, dass er sie betrogen hat, könnte es ein bisschen anders laufen, als er es erwarten würde. Die nächste Rache lautet, ich habe in dem Nachruf, den ich für meinen Vater geschrieben habe, meine Mutter nicht erwähnt und ihre jahrelange Misshandlung und Vernachlässigung aufgedeckt. Der Nachruf ist eine Gedenkrede, sprich, der Vater wird tot sein und an seinem Grab gibt es halt dann diese Gedenkreden. Und normalerweise sind die halt sehr positiv, was zum Beispiel die Person so in ihrem Leben erlebt hat und wie positiv sie einen beeinflusst hat oder ganz verschiedene Sachen. Mein Vater ist am 1. Dezember 22 gestorben. Er lebte eine kurze Zeit bei mir, bevor er wegen einer chronischen Krankheit gestorben ist, mit der er über 15 Jahre zu kämpfen hatte. Als sich sein Gesundheitszustand verschlimmerte, verließ er sich in vielen Dingen auf meine Mutter. Sie war noch nie ein guter Mensch und nutzte seine Behinderung und Mobilitätsprobleme voll aus, als es ihm schlechter ging. Sie sprach jahrelang mit anderen Männern im Internet und behauptete, zu ihnen getrennt oder geschieden zu sein. Sie behauptete mehrmals, dass sie wegziehen und jemand anderen heiraten wolle. Darüber hinaus nutzte sie meinen Vater auch noch finanziell aus. Wir haben alle rechtlichen Wege ausprobiert, um sie rauszuschmeißen oder verhaften zu lassen. Uns wurde aber immer gesagt, dass es sich um eine zivilrechtliche Angelegenheit handelte und man nichts tun könnte. Ich habe jahrelang versucht, meinen Vater dazu zu bringen, bei mir einzuziehen. Aber er wollte das Haus nicht verlassen, für das er so hart gearbeitet hatte. Am Tag nach Thanksgiving brachte ich ihn in ein Hospiz und sorgte dafür, dass seine letzten Tage so schön wie möglich waren. Nachdem ich mich mit dem Bestattungsunternehmen getroffen hatte, um seine letzten Wünsche zu erfüllen, wurde mir gesagt, dass sie die Zustimmung meiner Mutter bräuchten, um ihn einäschern zu dürfen. Es war keine Überraschung, dass sie zunächst ablehnte und erst zustimmte, als ich ihr erlaubte, die hinterbliebenen Leistungen der Sozialversicherung zu behalten, die ihr ohnehin zugestanden hätten. Als ich dann seinen Nachruf geschrieben habe, ließ ich sie außen vor. Es wurde mit keinem einzigen Wort erwähnt, dass er jemals verheiratet war oder eine Ehefrau hatte. Ich fand, dass es meine Mutter nicht verdiente, als trauernde Witwe anerkannt oder betrachtet zu werden, wenn sie in ihrer Ehe eine beschissene Ehefrau und Person war. Als sie das mitbekam, verlor sie den Verstand und es meldeten sich auch viele Freunde und Familienmitglieder, die sich fragten, warum sie nicht erwähnt wird. Ich habe Jahre in Therapie damit verbracht, den narzisstischen Missbrauch durch meine Mutter zu verarbeiten. Und ich glaube, wenn sie nicht wollte, dass ich darüber spreche, dann hätte sie es einfach nicht tun sollen. Wenn mich Leute wegen dem Nachruf fragten, antwortete ich ehrlich über den jahrelangen Missbrauch, den mein Vater und ich durch sie erlitten haben. Ich habe das öffentliche Bild und den Opferkomplex, den sie jahrelang aufgebaut hat, völlig ruiniert. Ich mag in diesem Szenario nicht der Bösewicht und das A-Loch sein, aber ich würde es sofort wieder tun. Die einzige richtige Entscheidung. Ich wäre sogar weitergegangen, um das wirklich deutlich zu machen. Weil leider sind solche narzisstischen Eltern super tragisch. Ich habe das leider selbst gesehen, zum Glück nicht bei mir, aber auch in der Familie. Und wenn du solche Eltern hast, ich glaube, du wirst nicht glücklich. Weil das sind Personen, mit denen kannst du nichts anfangen. Die nächste Überschrift lautet: Ich hatte mal einen Essensdieb. Nachdem ich mich zum 12. Mal bei der Personalabteilung beschwert habe, dass jemand mein Mittagessen gestohlen hatte, obligatorische Meldung bei jedem dritten oder vierten Vorfall, hatte ich genug davon, dass nichts deswegen unternommen wird und ich mir jedes Mal was Neues zu essen kaufen musste. Als ich mich dann ein paar Tage später bei meiner jährlichen Untersuchung bei meinem Arzt darüber beschwerte, fing er an zu lächeln und sagte: Sie haben also Verstopfung. Ich war so dumm und sagte zuerst: Nein, warum? Er stellte mir dann ein Rezept für ein Abführmittel aus, mit der Anweisung: Mischen Sie es unter Ihre Mahlzeit, um die maximale Wirkung zu erzielen. Und da erkannte ich seinen Plan. Für meine nächste Mittagspause habe ich ein Sandwich mit einer speziellen Avocado-Soße zubereitet. Und siehe da, es wurde geklaut. Etwa eine Stunde nach dem Mittagessen ging ich zur Personalabteilung und meldete zwei Dinge. Erstens, dass mein Mittagessen gestohlen wurde. Und zweitens, dass meine Medikamente gestohlen wurden. Die Personalabteilung sagte, sie wurden also wieder vom Essensdieb erwischt. Und ihre Medikamente wurden diesmal auch geklaut? Ich sagte, ja, ich hatte einige Verdauungsprobleme und mein Arzt hat mir ein ziemlich starkes Abführmittel verschrieben und mir geraten, es in mein Mittagessen zu mischen. Die Personalabteilung wurde blass. Sie haben was? Ich lächelte. Ich habe ein verschreibungspflichtiges Abführmittel in mein Essen gemischt, wie vom Arzt angeordnet. Nun, da der Diebstahl von verschriebenen Medikamenten eine Straftat ist, wurde die Polizei gerufen, die den leitenden Angestellten einer anderen Abteilung dabei ertappte, wie er sich das Hirn aus dem Leib scheißte. Er war wütend und beschuldigte mich, sein Essen vergiftet zu haben. Ich fragte ihn, wie kommst du auf die Idee, dass das Essen für dich ist? Außerdem habe ich jetzt keine Medikamente mehr, die mir für meine Magenprobleme verschrieben wurden. Zu diesem Zeitpunkt wusste er schon, dass er Mist gebaut hat und hielt den Mund, bis er einen Anwalt bekam. Zumindest wurde es mir so erzählt. Ich lebe in einer kleinen Stadt. Einer meiner Kumpel aus der Schule nahm seine Stelle ein und ich konnte in Ruhe meine Sandwiches essen und hatte keinen Plan, wo der Essensdieb nach seinen Geldstrafen und Sozialstunden gelandet ist. Ich habe das nie verstanden, warum sich Leute dazu entitled fühlen, Essen von anderen Leuten zu klauen. Vor allem dann zu sagen, wie kannst du mein Essen bitte vergiften? Ha? Wie dreist kann man sein? Das war wahrscheinlich so ein Rettungsversuch mit, hey, das war meins, ja, und nicht deins, weil man kann ja die Verpackung wegschmeißen. Aber der Arzt ist gut. So einen braucht man in dem Fall. Die nächste Überschrift lautet: Heute habe ich verkackt, indem ich ein A-Loch im Internet war und dafür gesorgt habe, dass sich ein fremdes Ehepaar scheiden lässt. Das ist ein Post von Today I F'd Up, der auch in Pro Revenge passt. Ihr werdet merken, warum. Ich bin eigentlich keine gemeine Person und fühlte mich wirklich schrecklich, weil ich eine Ehe zerstört habe. Die netten User von Today I F'd Up dachten, dass ich es auch hier posten soll, auch wenn es nicht mein Plan war, meine Rache auf so ein Level zu bringen. Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt Rache wollte, aber hier ist sie. Vor 2 Wochen an einem Donnerstagmorgen um circa 1 Uhr begann jemand in meiner Nachbarschaft Feuerwerkskörper abzuschießen. Ich leide an Schlaflosigkeit und bekomme daher selten genug Schlaf. Diese Nacht hatte ich endlich mal das Glück, schnell einzuschlafen, nur um dann durch das Feuerwerk geweckt zu werden. Ich war stinksauer und meine Hunde auch. Vor allem, weil ich um 4 Uhr morgens aufstehen muss, um zu einem 2 Stunden entfernten Meeting zu fahren. Versteht mich nicht falsch, ich liebe Feuerwerk, aber das war nicht die richtige Zeit und der richtige Ort dafür. Also um 1 Uhr Feuerwerk ist nie die richtige Zeit, außer zu Neujahr. Einige Stunden später, während einer Kaffeepause, habe ich in der Nachbarschafts-Facebook-Gruppe über diese Leute gepostet, die mitten in der Woche um 1 Uhr morgens Feuerwerk zünden. Nachdem ich nach der Arbeit wieder zu Hause ankam, schaute ich wieder auf Facebook. Ein Typ hatte kommentiert, dass ich nur nicht schlafen kann, weil ich ein fettes Schwein bin. Nun, ich bin moppelig, aber nicht fett. Außerdem habe ich schon das Äquivalent eines ausgewachsenen männlichen Wombats oder 54 nordamerikanischen Grauhörnchen verloren, also Gewicht. Also fühle ich mich verdammt gut. Ich werde jetzt auch immer, wenn ich abnehme, das in irgendwelchen komischen Sachen sagen. Ja, ich habe jetzt schon die letzten 2 Monate 20 leere Glasflaschen abgenommen. Und jetzt kommt der Part, wo ich es vielleicht ein wenig vermasselt habe. Ich antwortete auf den Typen, der vielleicht Mitte bis Ende 30, Anfang 40 war. Ungefähr die gleiche Altersgruppe wie ich. Ich schrieb: Hör zu, sein Name. Es tut mir leid, dass ich die Sache beenden musste. Aber ich hatte einfach nicht die gleichen Gefühle. Was du jetzt sagst, ist einfach verletzend und gemein. Bitte hör auf, mir Nachrichten zu schicken. Und meine Facebook-Posts zu kommentieren ist nur eine peinliche Art, mit mir in Kontakt zu treten. Ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, dass es mit uns vorbei ist. Es ist vorbei. Am nächsten Tag musste ich sehr früh zum Flughafen, weil ich in den Urlaub flog. Ich habe also über den ganzen Tag mein Facebook nicht gecheckt, weil es so stressig war. Ich lebe nicht auf meinem Handy und wenn ich es tue, bin ich normalerweise auf Reddit oder TikTok und nicht auf Facebook. Danach konnte ich mein Facebook nicht prüfen, selbst wenn ich es wollte. Ich war auf einer Kreuzfahrt und wollte keine $25 pro Tag für Internet zahlen. Und das Land, das wir besuchten, hatte nicht wirklich das beste Wi-Fi. Außerdem hatte ich viel Spaß dabei, mal das Chaos der Welt hinter mir zu lassen. Das ist viel Erklärung, warum man nicht aufs Handy geht. Da hätte man auch einfach sagen können, ich hatte keine Lust. Du musst nicht aufs Handy schauen, wenn du im Urlaub bist oder nicht willst. Am darauffolgenden Montagabend habe ich mich dann zum ersten Mal wieder auf Facebook angemeldet. Und fuck. Anscheinend haben die Leute in der Gruppe das ernst genommen und es seiner Frau erzählt. Sie flippte total aus und bat mich nach Informationen. Sie und seine Freunde sendeten mir Nachrichten und er sendete mir Nachrichten. Es war schlimm. In der letzten Nachricht sagte der Typ, dass ich eine totale Fotze sei, weil ich mich weigerte, die Wahrheit zu sagen und ich hätte gerade sein Leben zerstört. Ich habe ihm und seiner Frau sofort eine Nachricht geschickt und ihnen erklärt, was passiert ist. Ich habe sogar Bilder von mir im Urlaub geschickt, mit Zeitstempel. Wie sich aber letztendlich herausstellte, war er ein Serienbetrüger. Und als ich unsere Affäre aufdeckte, hat eine andere Frau ihre Affäre mit ihm aufgedeckt, weil sie eifersüchtig war, dass er mit noch einer Frau was hatte. Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Und zwar nicht nur wegen der vielen Affären, sondern auch, weil er sie damit erniedrigte, wie öffentlich es war. Ich denke hier mal die Frau, weil er klärt nicht, wer sich erniedrigt fühlt. Also denke ich mal, es muss die Frau sein oder die andere Frau, die eine Affäre mit ihm hat. Das ist so ganz wild. Vor allem, weil es eine Nachbarschaftsgruppe war. Das ist also meine versehentliche Rache. Finde ich sehr witzig irgendwie, vor allem wenn du dich wegen so einem Post aus dem Internet irgendwie trennst, dann kann die Beziehung gar nicht so stabil gewesen sein. Das heißt, da war auf jeden Fall schon mehr Anspannung und wenn dann natürlich sowas wirklich rauskommt, dass du jemanden betrügst, mehr als verdient. Die letzte Rache heißt einfach nur, manche mögen es heiß. Ich habe vor kurzem eine ähnliche Story hier gelesen und die hat mich daran erinnert, dass ich eine ähnliche Geschichte habe. Ich hatte im Sommer eine F&E, das steht für Forschung und Entwicklung, Praktikum bei einem Lebensmittelunternehmen in Keokuk, Iowa, absolviert. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Da ich nicht aus der Gegend komme, hat mich das Unternehmen im örtlichen Studentenwohnheim untergebracht. Das Gebäude war früher ein Altersheim, es bestand also im Grunde aus einzelnen Zimmern und Bädern, hatte aber auch eine große geteilte Küche. Da es mitten im Sommer war und die Schulen kein Sommerprogramm hatten, erlaubten sie zwei Herbststudenten zu Beginn des Sommers einzuziehen. Einer war nur selten da, aber der andere war ständig im Gebäude und hatte oft mehrere Freunde zu Besuch. Da die Küche geteilt war, lagerten wir all unsere Lebensmittel dort und es war ziemlich klar, dass man nichts von anderen nehmen sollte. Es dauerte aber nicht lange, bis die ersten Lebensmittel von mir verschwanden oder verbraucht wurden. Limonaden, leere Müsli-Schachteln, die zurück ins Regal gestellt wurden und so weiter. Ich hängte zunächst ein Schild an den Kühlschrank, auf dem stand, dass man keine Lebensmittel von anderen essen sollte und konfrontierte beide mit dem Verschwinden von Lebensmitteln. Das hat sie aber nicht davon abgehalten, vor allem wenn ich am Wochenende weg war. Nachdem ich mich beim Vorgesetzten über die Situation beschwert hatte, halfen sie mir, die perfekte Rache zu planen. Wow, Vorgesetzte, die einem sogar mal helfen. Da ich in der Forschung und Entwicklung von Lebensmitteln tätig war, war ich für die Beschaffung verschiedenster Zutatenproben für neue Rezepte zuständig. Mein Vorgesetzter schlug mir vor, einige Capsaicin-Extrakte für meine Forschung zu besorgen, obwohl wir in diesem Bereich keine Geschmacksprofile entwickelten. Okay, wenn ich das hier lese, Capsaicin-Extrakte sind für zwei Dinge wichtig. Einmal für die Medizin für was Schmerzlinderndes und das andere ist für Chili, also für richtig schön scharfe Chili-Sachen. Das, wo man dann immer mal ins Essen nur ein Tropfen so reintut. Ich fand eine Firma, die verschiedene Scoville-Einheiten-Extrakte im Angebot hatte und bat um eine Auswahl, um zu sehen, was für unsere Anwendung am besten geeignet war. Sie lieferten mir kleine Flaschen mit 50, 100 und 250 Kilo-Scoville-Einheiten. Um das jetzt nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen, das sind also 50.000, 100.000 oder 250.000 Scoville und eine Jalapeno ist bei 2.500 bis 8.000. Also ist die geringste Schärfe schon mindestens so 6 bis 7 Mal schärfer. Am Ende habe ich die 250.000 Scoville-Flasche in eine Sprühflasche getan, mit etwas Wasser vermischt und verarztete mit Handschuhen und einer Maske sämtliche Lebensmittel, die mir häufig gestohlen wurden, mit einem großzügigen Sprühstoß meiner Mischung. Hauptsächlich Müsli, Chips, Kekse, Milchkännchen und die Lippen, Deckel einiger Limonadendosen. Die Snacks habe ich in eine separate Tüte gepackt und zum Trocknen offen gelassen, bevor ich sie in die Originalverpackung zurückmischte. Ich habe das alles in einem anderen Schlafsaal gemacht, weil ich weiß, wie stark das Zeug in geschlossenen Räumen sein kann. Kurz darauf war ich wieder für eine Reise länger nicht zu Hause. Und als ich zurückkam, fand ich, dass einige der Chips, Müsli und Milch fehlten. Sowie zwei der drei Limonadendosen, die ich manipuliert hatte. Ich habe das Ergebnis nie zu Gesicht bekommen und niemand hat je etwas gesagt. Aber für den restlichen Monat meines Praktikums fehlte nie wieder was von meinen Lebensmitteln. Ich hoffe, diese Erfahrung war sehr lehrreich für Sie. Ich hoffe auch, und das ist eine gute Rache, die Schmerzen von der Schärfe waren bestimmt nicht gerade ohne. Vor allem, wenn man dann 250.000 nimmt, da bist du schon am Heulen. Vor allem, stell dir vor, du trinkst Milch und die ist scharf. Das war's mit Fufu Stories. Wenn es euch gefallen hat, hören wir uns im nächsten Podcast.